Dann lass uns anfangen. Lektion Nummer 9, Kraft für den Glaubenden. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, 7. Ich möchte betonen, dass das heutige Thema ja ein ganz anderes Thema ist als die letzte Lektion. Letzte Lektion hatten wir über das Thema getrieben vom Geist Gottes, was auch jetzt mit Kraft zu tun hat, weil die Kraft, die treibt oder zum Treiben braucht Gott Kraft, oder wenn jetzt ein Schiff getrieben wird, dann hat der Wind Kraft und so weiter. Kraft, ne, ist verbunden, die zwei Themen sind irgendwie ein bisschen verbunden, aber letzte Woche ging es mehr um Gehorsam, um ja, dass wir Gehör schenken dem Heiligen Geist, weil er uns leiten möchte auf neue, auf interessante Wege und so weiter. Aber heute geht's um was anderes, um Kraft. Dieses Wort werde ich sehr oft heute betonen, und weil einfach dieses Wort so oft im Neuen Testament verbunden mit dem Heiligen Geist genannt wird. Und wenn wir so die Lektion durchblättern, die ganzen Seiten, werden wir merken, dass diese Lektion viel mehr Bibelverse, das heißt nicht nur jetzt Referenzen, aber auch den Text aus der Bibel, die wörtlich zitiert, viel mehr Bibelverse als sonst. Hier zum Beispiel hier auf der Seite 55, da sind es schon 5 Verse auf einer Seite. 56, 4 Verse, ne, und so weiter. Das sind sehr viele Bibelverse. Ja, weil dieses Thema auch so ein bisschen, wie kann man sagen, ich möchte, dass ihr das wirklich reinbekommt in euch, dass ihr wirklich das verinnerlicht, das, worüber wir heute reden werden. Und darum habe ich viele Verse zitiert, damit ihr nicht denkt, ja, der Rolf, der hat das so von irgendwo eine Schublade ganz unten rausgezogen, dieses Thema so und so weiter. Nein, dieses Thema ist ganz oben. Dieses Thema ist ganz wichtig im Neuen Testament, und es ist wichtig, dass wir dieses Thema verstehen, dass wir diese Verheißungen in Anspruch nehmen über dieses Thema, die Kraft für uns, ja, für den Glaubenden. Wir sind Glaubende, darum ist diese Kraft für uns. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft. Ne? Interessant, dass hier das Wort sondern, ne, das stellt dir zwei Tatsachen gegenüber. Und die eine Tatsache ist die Feigheit und die andere ist die Kraft. Hier sehen wir schon eine Bedeutung dieses Wortes Kraft. Weil wenn wir so denken, ja, Kraft, was ist Kraft? Ne, die Stromlieferanten, die haben auch ihre Kraftwerke, wo sie jetzt Strom erzeugen. Aber es geht hier nicht um Strom, sondern um was anderes. Und darum ist es auch ein bisschen schwer, das zu erklären, um was es geht. Und hier sehen wir das Gegenteil von Feigheit, ne? Sondern den Geist der Kraft ist das Gegenteil von Feigheit. Was wäre dann das Gegenteil von Feigheit? Wäre Mut, ne? Mut ist das Gegenteil von Feigheit. Und der Liebe und der Besonnenheit. Das lässt mich denken, sondern den Geist der Kraft und der Liebe. Ja, das ist jetzt wichtig, weil wenn wir denken an Kraft, denken wir vielleicht an Gewalt. Ist vielleicht normal zu denken, ja, ein kräftiger Mann ist ein Mann, der jetzt in der Lage ist, viel Gewalt auszuüben, andere Menschen zu unterdrücken, weil er viele Muskeln hat und denen auf die Fresse hauen kann und so, ne? Darum ist wichtig, dass hier steht, den Geist der Kraft und der Liebe. Das heißt, dass wir sehen, oh nein, diese Kraft, die der Heilige Geist uns gibt, ist nicht jetzt eine Muskelkraft, sondern eine andere Art von Kraft, die wirklich eine Kraft ist, aber die jetzt nicht eine Kraft für Gewalt, Unterdrückung ist, sondern sie ist eine Kraft für was anderes. Die ist Mut. Und wir brauchen Mut, aber nicht Mut, um andere in die Fresse zu hauen, sondern Mut, um unsere Feinde zu besiegen. Mut, ne? Welche sind unsere Feinde? Ja, die Gewalttäter, die Übeltäter. Und wie besiegen wir die Gewalttäter, wenn sie zu uns kommen und sagen, ich hau dir eine in die Fresse? Dann sagen wir, nee, weil ich dir eine noch größere in die Fresse haue, ne? Hau ab, ne? Schau mal meine Muskeln, ne? Nein, genau das Gegenteil. Wenn einer kommt und sagt, ich hau dir eine rein, dann sagen wir so, dann zuerst links und dann rechts. Jesus hat gesagt, versteht ihr? Jesus hat gesagt, wenn einer dir eine reinhauen will, dann gib ihr die andere Seite. Und das ist unsere Kraft, die Kraft der Liebe. Weil wir sagen können, ich mach damit da nicht mit diesem System der Gewalt, dieses System des Hasses. Da mache ich nicht mit. Mein System ist das System der Liebe, was mir sehr viel Mut kostet. Ne? Denn die Wange zu zeigen, kostet viel Mut. Das ist nicht leicht zu sagen, so, jetzt hau hier links und dann rechts. Das kostet viel Mut. Ein Feige würde das nicht tun. Denn da sehen wir schon, ne, dass der Heilige Geist uns Kraft geben will, und wir brauchen diese Kraft, um Sieger zu sein. Ja, weil wenn einer uns links und rechts in die Fresse haut, dann sind wir Sieger. Menschlich gesehen sind wir Loser, Verlierer, wenn einer uns reinhaut. Aber geistlich gesehen sind wir Sieger, weil wir unseren innerlichen, unser innerlichen Mensch in Zaum halten und nicht zurückhauen, sondern den anderen umarmen und sagen, ich liebe dich trotzdem. Dafür brauchen wir viel Kraft, und das ist der Sieg. Und darum steht es auch der Besonnenheit. Was ist Besonnenheit? Genau das, diese innerliche Ausgleich, wo wir besonnen bleiben. Wenn wir angegriffen werden, bleiben wir besonnen. Und das ist alles verbunden mit dem Heiligen Geist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft. Der Heilige Geist, der ist jetzt nicht ein Geist von Feiglinge, einen Geist, der uns, ne, der uns führt, dass wir uns verstecken, verkriechen und abhauen von unseren Feinden. Nein, der ist ein Geist, der uns aufstehen lässt gegen unsere Feinde und sagen, ich strecke meine Hand aus, lass uns Freunde sein. Und die Feinde sagen, ich hasse dich, und ich sage, ich liebe dich. Und das ist der Sieg, der uns der Heilige Geist schenkt. Gut, auf der nächsten Seite, mächtiges Handeln Gottes. Im Reich Gottes geht es um das Handeln Gottes. Ja, Gott tut vieles. Was tut er dann? Er schützt uns und er arbeitet. Ja, viele denken, ja, ein Christ zu sein oder die christliche Religion anzuhängen bedeutet, jetzt Bücher zu lesen über Gott und vieles zu wissen bezüglich Gott und ja, ein Glaubensbekenntnis zu plappern oder zu beten und ja, vieles im Kopf zu haben und so weiter. Aber was lehrt uns die Bibel? Ein Christ zu sein heißt, zu sehen, wie Gott handelt. Jetzt eine Zusammenfassung. Ihr könnt ja in 100 verschiedene Art und Weise den Glauben zusammenfassen. Eines davon ist, ja, das Handeln Gottes zu beobachten. Das heißt, wie er in uns und durch uns handelt. Durch seine Kraft. Wenn wir seine Fürsorge erleben, wenn wir gestärkt werden von seinem Geist. Und wenn wir jetzt die Kraft Gottes erleben wollen, was müssen wir dann tun? Wir müssen das hier ablegen. Der Versuch, einen verständlichen Glauben zu konstruieren. Ein humanistisches Glaubensgebäude. viele machen das, die konstruieren einen Glaube, der aus jetzt Theorien, Ideen und besteht, viele Ideen besteht. Und dann sehen sie diese Kraft des Heiligen Geistes nicht, dann erleben sie Gott nicht und dann wissen die nicht, ja, ob sie überhaupt glauben oder nicht. Die schaffen eine Religion, wo Zeichen und Wunder keine Rolle mehr spielen. Das heißt, weil dann die Kraft Gottes nicht mehr agiert. Wo keine Zeichen und Wunder sind, da ja, arbeitet Gott weniger. Er arbeitet ja in unserem Herz, okay. Aber wo Zeichen und Wunder nicht passieren, wo Gebetserhöhungen nicht stattfinden, dann ist Gott dann irgendwie begrenzt. Das sollte nicht sein. Wir wollen die Kraft Gottes sehen. Wir wollen sehen, wie Gott eingreift, wie Gott zeigt, seine Existenz immer wieder zeigt. Und darum ist es absurd, wenn Leute jetzt einen Glauben konstruieren, wo Zeichen und Wunder keine Rolle mehr spielen, weil Glaube genau das bedeutet, Vertrauen an den biblischen Behauptungen über Gott, wo steht, ja, dass Gott dies und das getan hat und gesagt hat und prophezeit hat und das hat sich erfüllt und alles ist geschehen, nachdem er gesagt hat, nach seinem Wort und so weiter, ne, die man nicht sehen, beweisen oder verstehen kann. Die meisten Sachen in der Bibel können wir schwer verstehen, können wir nicht beweisen. Ja, warum? Weil sie Glauben von uns verlangen. Die Geschichten der Bibel, die sind halt außerhalb des normalen Verlaufes der Natur sozusagen. Ich benutze mal dieses Wort. Genau, weil sie uns einladen, daran zu glauben. Das heißt, Glaube ist im Grunde der Vertrauen, dass Gott immer was Neues macht, dass er immer den Verlauf der Natur mehr oder weniger bricht, weil er Gott ist. Und nur wenn er das tut, dann beweist er auch, dass er Gott ist, dass er das kann, dass er nicht begrenzt ist auf der Natur, sondern dass er größer ist als die Natur, dass er Macht hat. Und darum hat das Thema Kraft und Macht für den Glaubenden damit zu tun, dass wir glauben, dass wir vertrauen an dem Handeln Gottes. Schwester Nelly, würdest du bitte hier 1. Korinther 4, 20 lesen?
Ja, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. 1. Korinther 4, 20.
Ich habe schon oft erlebt, dass in Gemeinden viel geredet wird. Ist auch wichtig, dass man in Gemeinden viel reden, aber viele denken, dass der Glaube Worte ist. Ja, viel hören, viele Predigten hören oder viele Predigten predigen oder viele Bücher lesen, was auch Wörter sind, oder viele Bücher schreiben, was auch Wörter sind. Natürlich geht es auch ein bisschen darum. Aber hier steht es, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Denn die Grundlage, das Fundament des Glaubens ist nicht bla bla bla, sondern die Macht Gottes. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Das Fundament, ja, hier steht des Reich Gottes. Das heißt, dieser Welt, wo wir leben, welche ist diese Welt? Nicht die Erde, das Planet Erde, aber das Reich Gottes. Das heißt, dass Gott regiert in unseren Herzen und auf allen, die an ihn glauben. Das ist das Reich Gottes. Das ist die Welt, in der wir glaubende Christen leben. Sein Reich. Und dieses Reich gründet sich nicht auf Worte, nicht auf Theorien, nicht auf Ideen, nicht auf Diskussionen, sondern auf Gottes Kraft. Die Kenntnis der Heiligen Schrift ist nur in Verbindung mit der Kenntnis des Handels und Wirkens Gottes zu verstehen. Das Evangelium sagt immer wieder, ja, Gott arbeitet, Gott handelt, Gott tut dies und das. Und darum geht es, um was Gott tut. Bruder Stefan, würdest du bitte hier Markus 12, 24 lesen?
Antwortete Jesus und sprach zu ihm: Geht ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes?
Ja, Ja, Markus 12,24. Ja, Jesus sprach mit den Pharisäern: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes? Eine ganz wichtige Aussage, und, da, und dieser ist auch der Vers, der unser Verein und auch unser Verlag benutzt, um diese zwei Fußabdrücke zu rechtfertigen, die wir als Symbol benutzen. Die Schriften und die Kraft Gottes. Ja, die Schriften, weil die Schriften bezeugen die Kraft Gottes. Die Bibel bezeugt, dass Gott lebendig ist, dass Gott Wunder tut, dass Gott intelligent ist, dass Gott eine Person ist, die jeden Tag mit uns wandelt und uns auf neue Wege bringt, etc. Und die Kraft Gottes. Ja, die Kraft Gottes, die ist diese Realität, dass Gott handelt, dass Gott Wunder tut und so weiter. Das heißt, wir brauchen die zwei Sachen. Wir brauchen die Schriften gut kennen und wir brauchen die Kraft Gottes gut kennen. Das heißt, das Handeln Gottes, der lebendige Gott. Wer nur die Schriften kennt, der kennt Gott als einen, ich sage mal so, als einen toten Gott, als einen Gott, der gesprochen hat vor 2000 Jahren, aber heute nicht mehr handelt. Und nur wenn wir die Kraft Gottes kennen, das heißt den Gott als einen lebendigen Gott, als einen allmächtigen Gott, aber der nicht nur allmächtig in der Theorie ist, sondern in unserem Alltag allmächtig ist. Das ist ein vollkommener Glaube. Die Schriften und die Kraft Gottes. Quelle der Kraft für uns. Wir reden über die Kraft des Heiligen Geistes. Die ist richtig, aber hier im Vers 2. Timotheus 1,7, was wir vorher gelesen haben, steht es: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Freiheit gegeben, sondern den Geist der Kraft gegeben. Gott hat uns Kraft gegeben. Ich benutze hier ein Beispiel. Ein Handwerker weiß, dass er seine Werkzeuge sammeln und nie mitnehmen muss, wenn er zur Arbeit geht. Und so ähnlicherweise wir, wenn wir ja besser arbeiten wollen für Gott, wie ein Handwerker. Ein Handwerker könnte jetzt theoretisch seine Werkzeuge zu Hause vergessen. Und wenn er an der Baustelle ankommt und denkt, oh, ich habe meine Werkzeuge vergessen, wie werde ich jetzt den Nagel im Holz reinnageln? Ja, ich nehme vielleicht einen Stein oder so, damit kann ich einen Hammer ersetzen. Und wie kann ich jetzt ein Loch in der Wand bohren? Ja, ich kann vielleicht einen Nagel nehmen und damit ein Holz drauf klopfen oder so. Ne? Das geht auch, ne? Aber mit den Werkzeugen wird es dann richtig flott funktionieren, richtig zur Sache gehen, ganz schnell und effizient. Und so auch mit der Kraft Gottes. Wenn wir beten, bevor wir arbeiten, bevor wir losgehen, bevor wir irgendwas für Gott machen und wir uns füllen mit dem Heiligen Geist, wenn wir erlauben, dass der Heilige Geist uns füllt, uns Weisheit schenkt, uns die Gaben offenbart, die er hat, dass er uns die Augen öffnet für die Menschen um uns herum, die unsere Unterstützung brauchen und so weiter, dann haben wir die Werkzeuge und dann können wir unsere geistliche Arbeit effizient machen. Effizient machen. Das ist die Kraft, wie jetzt ein Handwerker, der jetzt eine Bohrmaschine nimmt und sie am Strom anschließt und dann hat diese Bohrmaschine ja 1000 Watt Kraft, um diesen Loch in der Wand zu bohren. Und so ähnlich wie, wenn wir jetzt verbunden sind mit Gott, dann haben wir die Kraft, um Menschen, ja, ich sag mal, zu evangelisieren oder ein richtiges Wort zu geben oder eine Prophezeiung zu sagen und so weiter und so weiter. Das heißt, dieses Loch zu bohren im Sinne, ne, dass wir die Herzen der Menschen erreichen und nicht nur jetzt oberflächlich, nicht nur jetzt in der Luft Klänge erzeugen mit unserem Mund, sondern dass diese Worte dann auch eindringen in den Herzen der Leute. Und das ist diese Kraft, ein Beispiel für diese Kraft, die der Heilige Geist, die Gott uns durch seinen Geist gibt. Wir sollen mutige Menschen werden. Wir sollen mutige Menschen werden. Und ich habe so im christlichen Mittel im Umgang mit Christen immer wieder das Wort Angst gehört. In Deutschland sehr oft. Wenn wir jetzt in biblischen Diskussionen reinkommen, dann sagen viele, ich habe Angst davon, ich habe Angst davon, ich habe Angst, dass ich eine falsche Lehre vertrete. Natürlich sollen wir keine falsche Lehre vertreten, aber viele benutzen sehr oft dieses Wort und sind wirklich verängstigt, sind wirklich zurückgezogen. Das sollen wir nicht. Wir sollen mutig sein. Wir sollen nicht denken, ja, ich halte lieber den Mund, dass ich jetzt keinen Unsinn rede, lass mich lieber mich zurückziehen. Andere können es viel besser, andere, die viel mehr studiert haben als ich. Nein, wir haben den Geist bekommen, um mutig zu sein. Wir sollen mutig sein. Wir sollen das reden, was Gott uns auf die Lippen legt. Das Wort Angst sollen wir löschen von unserem Wörterbuch, von unserem innerlichen Wörterbuch. Sollen wir löschen aus unserem Mund. Nur wenn jetzt es einen wirklichen, realen Fall ist oder so, wenn jetzt wirklich einer mit einer Waffe kommt und auf uns zielt oder so, das wäre jetzt so ein konkreter Beispiel für einen Moment, wo wir dann wirklich unseren gesunden Menschenverstand einsetzen sollten und dann Angst haben sollten. Okay, in diesem Fall, aber ich meine so, in unserem normalen Leben sollen wir das Wort Angst streichen von unseren Gesprächen. Wir sind mutig. Wir sind Draufgänger. Ich sag mal so, Jesus war ein Draufgänger. Ne? Das heißt, wenn er jetzt ein bisschen Angst gehabt hätte, dann hätte er gar nichts getan davon, was er getan hat. Er musste für alles viel Mut haben. Jetzt der nächste Vers ist total mächtig. Schwester Nelly, würdest du bitte hier Epheser 3, 16 lesen?
Dass er auch uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu sein am inneren Menschen. Epheser 3, 16.
Dieser ist so ein Vers, wo wir wirklich die Grammatik verstehen müssen. Ich sage immer, dass wir auch die Grammatik verstehen müssen, damit wir auch die Informationen verstehen, die der Text uns geben will. Und die Grammatik dieses Textes hängt viel mit dem Wort nach, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Was bedeutet dieses Wort nach? Dieses Wort bedeutet hier ein Maßstab, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Dieses Wort nach bedeutet der Maßstab des Geschenkes Gottes ist der Reichtum seiner Herrlichkeit. Was will Gott uns schenken? Zweiter Teil des Satzes. Durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Das heißt, Gott will uns schenken, dass wir in unseren inneren Menschen gestärkt werden mit Kraft durch den Heiligen Geist. Und diese Stärkung im inneren Menschen soll ja groß sein. Aber wie groß? Soll es ja mittelgroß sein oder ein bisschen weniger als mittelgroß oder ein bisschen mehr als mittelgroß sein? Diese Stärkung, diese Kraft durch den Heiligen Geist. Der Maßstab steht da. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Dieser ist der Maßstab für dieses Geschenk, für diese Kraft. Und wie groß ist dann der Reichtum seiner Herrlichkeit? Wie reich ist Gott in Herrlichkeit? Wie viel Herrlichkeit hat er denn? Viel, wenig oder mittelmäßig? Ne? Ganz logisch, ich ne, ironisiere jetzt viel. Ich ironisiere, weil Gott sehr reich in Herrlichkeit ist. Gott ist Millionär oder Multimillionär in Herrlichkeit. Ne? Und so wie er reich ist in Herrlichkeit, so viel will er unseren Geist, unser inneren Menschen Kraft schenken durch den Heiligen Geist. Es ist reine Grammatik, die wir anwenden müssen, um das hier zu verstehen. Und dann müssen wir, nachdem wir es verstehen haben, es unter unsere Zunge zergehen lassen, was dieser Vers bedeutet. Gott möchte uns viel Kraft geben in unseren inneren Menschen. Das heißt, in unserer Psyche, in unserer Seele möchte er uns Kraft schenken durch den Heiligen Geist und sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Kraft möchte er uns schenken. Ja, darum ist immer die Frage, dass wir uns öffnen für diese Geschenke Gottes, dass wir kapieren, dass diese Geschenke existieren, dass diese Möglichkeiten existieren, dass die gelehrt werden in der Bibel, damit wir das kapieren und damit wir dann auch sagen, ja, ja, ich will das für mich, ich öffne mich, Gott, gib es mir, ne? Empfange, ich will es empfangen, ich empfange es, ne? Ich nehme es in Anspruch, diese Verheißung. Wozu schenkt uns Gott Kraft? Nächste Überschrift. Hier im Vers Kolosser 1,11. Bruder Stefan, würdest du es bitte lesen?
Ja. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht mit seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren, zu aller Langmut mit Freude. Kolosser
1. Amen. Ja. Wofür brauchen wir diese Kraft? Nicht um uns zu profilieren und sagen, ja, ich bin mächtig, ne, der Heilige Geist gibt mir so viel Kraft, ne, ich könnte hier einen Löwen mit links besiegen, umbringen oder so, ne. Darum geht es nicht. Hier steht es, standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Drei Situationen. Ausharren. Wozu brauchen wir Ausharren? Ja, weil wir Kämpfe haben, weil die Kämpfe an uns zerren. Und die sind wirklich, ja, die zerren viele Jahre lang an uns. Noch heute kam mir so Gedanken über Sachen, die vor 20 Jahren geschahen. Und der Teufel will immer, dass man sich einlässt, dass man sagt, oh Gott, bringe diese Leute um, Gott gibt diese Leute auch eine auf den Deckel, dass sie merken, dass sie mir was Böses angetan haben und etc. Der Teufel will immer, dass wir Raum schenken solcher Gedanken. Darum zieht er Sachen aus unserer Vergangenheit immer zur Oberfläche, immer wieder. Und das ist auch ein Kampf, dass wir sagen, nein, ich habe es vergeben. Ich habe es in Gottes Hände gelegt und dieser Kampf, der kommt immer wieder und wir müssen ausharren. Ist ein Beispiel, es gibt viele andere Arten von Kämpfen. Aller Langmut. Langmut heißt, dass wir dann auch geduldig sind, dass wir über eine lange Zeit geduldig sind. Dann heißt es lang, Langmut, lange Zeit, lang geduldig, weil ja, es gibt Situationen, wo unsere Geduld herausgefordert wird, wo es Menschen um uns herum sind, die schwer zu ertragen sind und die, wie sagt man so, eine Nervensäge sind, ne? Und die wir wirklich erdulden müssen. Ich gebe hier ein Beispiel, wo unsere Familie von einer jungen Frau telefonisch terrorisiert wurde. Das geschah vor circa 12 Jahre, sage ich mal. Ja, circa 12 Jahre, wo eine junge Frau uns 6 Monate lang circa 200 Mal am Tag angerufen hat. Stellt euch das mal vor. Ne? 6 Monate lang 200 Mal am Tag klingelt das Telefon. Ne? Dafür brauchen wir Langmut. Wären wir keine Christen, ne, wären wir schon 10-mal in der Klapse gelandet. Ja? Ein Beispiel dafür, Langmut. Ne? Langmut. Freuden. Ja, Freude ist wieder so eine Sache, ne, die wir immer wieder Kraft brauchen. Für die wir immer wieder Kraft brauchen. Gott will uns viel Kraft schenken. Und Freude ist ein Ausdruck dieser Kraft. Ja, sollen diese Freude suchen. Wir sollen uns öffnen für die Freude. Freude ist auch ein Sieg. Wenn wir uns freuen, dann besiegen wir auch den Teufel. Weil der Teufel möchte, dass wir immer murren, dass wir immer unzufrieden sind. Das macht er mit den Menschen, die Ungläubigen. dass die Leute unzufrieden sind, dass die Leute unglücklich sind, dass die Leute traurig sind, dass die Leute hassen und so weiter und so weiter. Und wenn wir glücklich sind, dann sind wir Sieger, dann besiegen wir den Teufel. Dann zeigen wir ihn, wir lassen wir uns nicht ein mit deinen Angriffen. Ja? Mut wird in Kämpfen und Leiden unter Beschuss gestellt. Lass mal sehen, Schwester Nelly, ne? Hier 2. Timotheus 1, 8.
Nehme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich dein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. 2. Timotheus 1, 8.
Ne? Leide, leide mit uns in der Kraft Gottes. Ja, interessant, dass hier steht es nicht, dass Leiden jetzt eine Niederlage sei. Nein, er sagt, leide in der Kraft. Das heißt, auch im Leiden sind wir Sieger. Auch im Leiden haben wir Kraft. Kraft zum Leiden. Ja, natürlich, wir sollen uns nicht selber Leiden zufügen. Das wäre eine Sünde. Aber Menschen leiden. Wir leiden. Und die Art, wie wir leiden, das kann eine Niederlage oder kann ein Sieg sein. Die Art und Weise, wie wir leiden für das Evangelium. Im Falle jetzt vom Apostel Paulus, er wurde verfolgt, er wurde in ein Gefängnis geworfen, weil er gezeugt hat von Jesus Christus, weil er gepredigt hat von Jesus Christus. Dann hat er gelitten, ne, und das war zur Zeit sehr schlimm. Das heißt, heutzutage in Deutschland haben die Gefangenen jetzt ja, alles, was sie brauchen zum Leben oder so und so weiter, haben eine medizinische Versorgung und so weiter und so weiter. Aber vor 2000 Jahren war das nicht so. Die Gefangenen, die haben ja wirklich, wirklich schlimm gelitten. Das heißt, die wurden ausgepeitscht und die wurden in ganz schlimme, dunkle Kerkern geworfen und sehr wenig zu essen bekommen oder manchmal gar nichts zu essen und so weiter. Das heißt, das war wirklich sehr schlimm. Der Maßstab der geistlichen Kraft und des Reichtums ist nicht menschlich und sichtbar, sondern geistlich. Weil wir Menschen, wir messen den Sieg anhand von sichtbaren Maßstaben. Wir sehen, oh, einer, der ist reich, der ist siegreich, der hat einen guten Job oder der hat viel Geld in der Börse gewonnen, der ist ein Sieger. So messen die Menschen den Sieg. Aber wir messen den Sieg nicht anhand solcher Kriterien, sondern anhand geistlicher Kriterien. Der hatte ich vorher schon erklärt. Wir siegen den Feind nicht, indem wir seine Waffen benutzen, weil die Waffen des Feindes sind der Hass und jetzt Waffen, ne, im wirklichen Sinn, jetzt ne, eine Pistole oder solche Sachen, die dann anderen Menschen verletzen und Schwerte und Messer und solche Sachen, das sind die Waffen, die Menschen benutzen und auch die der Teufel benutzt und Erniedrigung und Ausbeutung und so weiter, das sind die Waffen des Feindes und wir können diese Waffen nicht benutzen. Das heißt, wir können sie doch benutzen, aber sollen wir nicht benutzen. Das heißt, wir sollen sie ablehnen. Der Feind, der sagt, ja, schau mal, einer hat dir in die Fresse gehauen. Da kommt der Teufel und sagt, wie schön wär's denn, wenn du ihm 2 auf die Fresse haust und dann wär's toll, dann hast du dich gerecht. Ne? Und so. Und Gott, was sagt Gott? Nein, du wirst siegen, indem du vergibst. Das ist dein Sieg. Und unsere Waffen, die sind die Waffen des Lichts. Die sind das Gegenteil von der Dunkelheit. Die Tatsache, dass sich die Kraft Gottes in uns wirkt, lässt uns große Gebetserhöhungen erwarten. Ich lese mal hier Epheser 3, 20 und 21. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit. Ne, auch so ein Bibelvers, in dem wir hier die Grammatik analysieren müssen, weil da wirklich stark ist. Einfach stark. Dem aber, ne, da wird, damit wird Gott gemeint, Gott aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Das heißt, Gott kann alles Mögliche tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken. Das heißt, Gott kann, ja, wenn wir jetzt die kühnsten Gebete beten, ne, wenn wir Sachen bitten, Gott, die quasi unmöglich scheinen, die groß sind, ne, und so weiter, aber Gott kann noch mehr tun. Gott kann viel mehr tun, ne? Sollen wir 1 Million Euro bitten? Gott gibt mir 1 Million, aber Gott kann uns 10 Millionen geben, ne? Ist ein Beispiel. Aber ja, oder wenn wir irgendwas bitten, Gott rettet mein Nachbar, ja, Gott kann unseren ganzes Gebäude retten, und so weiter. Das heißt, Gott kann immer mehr tun. Er kann viel mehr tun. Und was sollen wir dann machen mit dieser Information? Ja, wir sollen unsere Gebete erweitern. Wir sollen mutiger sein, auch im Gebet, und sagen, ja Gott, du kannst mehr, dann bitte ich an mehr. Ne? Weil Gott tut manchmal wenig, weil wir zu wenig bitten, weil wir zu wenig glauben, ne? Wie die jetzt die Leute in Nazareth. Gott hat, Jesus hat zu wenig Wunder getan, ja, weil sie nicht geglaubt haben. Und dann konnte er wenig Wunder tun. Interessant, dass da steht, er konnte wenig Wunder tun, weil die Menschen nicht geglaubt haben. Und so kann manchmal, passiert manchmal in unserem Leben, dass Gott wenig Sachen tut, weil wir zu wenig glauben, weil wir zu wenig bitten. Und darum steht es, Gott kann mehr tun, als wir bitten. Ne? Gott sagt nicht, ja, du hast zu viel gebetet, du hast über meine Kraft gebetet, darum antworte ich nein, deine Gebete. Nein, hier steht, Gott kann alles machen, kann immer weit hinaus, als wir erbitten oder erdenken, ne? Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das heißt, die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit. Ja, ihm sei Lob. Wir sollen ihn loben. Wir sollen ihn loben, weil er so zu viel tun konnte. Ne? Nicht wir selbst, nicht ihm gesagt, oh toll, toll, super, dann biete ich ja 1 Million für mich. Nein, das ist nicht das Ziel des Verses. Das Ziel des Verses ist, Gott kann mehr. Gott kann mehr, lobt ihn. Lobt ihn und betet mehr. Dass mehr Menschen gerettet werden, dass mehr Gemeinden gegründet werden und so weiter. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Bruder Stefan, ne? Lies bitte hier auf der anderen Seite Römer 15, 13, bitte. Ihr merkt schon, wie oft der Ausdruck Kraft Gottes oder Kraft des Heiligen Geistes vorkommt. Sehr, sehr viele Verse im Neuen Testament haben diesen Ausdruck und wir sollten diese Texte auch bemerken. Wenn wir jetzt das Neue Testament lesen, sollten wir vielleicht diese Verse dann unterstreichen und so, dass wir wirklich die bewusst nehmen, weil ich sage es aus eigener Erfahrung, früher habe ich solche Verse quasi übersprungen. Ich habe die gelesen und so weiter, Kraft Gottes, Heiliger Geist und so, und habe die nicht wahrgenommen, weil ich nicht verstanden habe, um was es geht. Und es ist ja schwer zu verstehen, um was es geht. Aber wenn wir aufwachen, wenn unsere Augen geöffnet werden, um das zu verstehen, welche Verheißungen dahinter stehen, dann werden wir sagen, wow, Halleluja. Ne? Diese Kraft, damit ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden. Das heißt, wir sollen voll sein mit Freude, mit Friede, mit Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wie wir gesehen haben, ist die Kraft des Heiligen Geistes nicht eine kleine Kraft. Eine große Kraft ist der Heilige Geist. Und wir sollen überströmen. Was heißt auch überströmen? Überströmen heißt, dass wir mehr haben, als wir festhalten können. Dass es in uns passt. dass wir mehr Freude haben, dass wir aushalten können, dass wir es quasi nicht mehr aushalten können vor Freude. Diese Verheißung steht da. Paulus wünscht es. Er sagt, ne, er segnet die Römer mit diesem Segen. Es soll passieren. Das ist ein Wunsch, ein Gebet, das er tut. Und wir können sagen, Amen, ne? Amen, das will ich, erfüllt mit Freude und Frieden sein, dass ich überströme, dass ich mehr Frieden und Freude habe, dass es in mir passt, ne? Dass ich explodiere vor Freude und Frieden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ne? Diese Verheißungen steht uns zur Verfügung. Gut, ne? Noch eine Nutzen von Kraft. Nächste Überschrift, Kraft in der Verkündigung. Ja, wie gesagt, das Evangelium ist nicht in erster Linie eine theoretische Botschaft, sondern das Wirken Gottes ist die Methode der Evangelisation. Ja, wir verkündigen nicht Worte und sagen, ja, hier ein paar Worte, du musst diese Worte glauben. Nein, du musst glauben, dass Gott lebendig ist, dass Gott handelt. Das ist unsere Botschaft, dass Gott, Jesus gestorben ist auf das Kreuz, und dass Jesus heute hier ist, dass Jesus heute unser Leben verändern will, dass Jesus heute in uns leben will, dass er in uns kräftig sein möchte und so weiter und so weiter. Das ist die Botschaft des Evangeliums und nicht, ja, hier habe ich ein Glaubensbekenntnis und das musst du hier unterschreiben und dann bist du ein Christ. Nein, darum geht es nicht. Lass mal sehen. Schwester Nelly, würdest du hier 1. Thessaloniker 1,5 bitte lesen?
Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in der großen Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um eure Willen. 1. Thessaloniker 1,5.
Ja. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen. Ja, natürlich ist der Träger der Informationen die Wörter. Die Wörter, die tragen die Informationen. Okay, wenn wir sagen, Gott ist lebendig, dann ist diese Information durch die Worte gekommen, logischerweise. Aber die Botschaft ist nicht nur eine theoretische Information, sondern die redet über einen lebendigen Gott. Und sondern in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das heißt, die Evangelisation, die geschieht durch Worte, logischerweise. Aber diese Worte, die sind nur Träger der Kraft Gottes. Die sind Instrumente der Kraft Gottes. Die sind nicht leere Worte, die sind nicht kraftlose Worte, sondern die sind Worte, die ändern. Worte, die einen Impact machen im Herzen der Menschen. Und noch ein Punkt, wo der Heilige Geist uns Kraft schenkt in der Evangelisation, weil er uns Mut gibt zu evangelisieren. Stefan, würdest du bitte hier Micha 3,8 lesen?
Micha aber hat der Herr mit seinem Geist erfüllt. Er gibt mir die Kraft, mutig für das Recht einzutreten. Offen werfe ich den Israeliten meine Vergehen vor, die Sünden, dem Nachkommen Jakobs, nenne ich beim Namen.
Ja, die Propheten, die brauchten Mut. Und der Heilige Geist gab denen Mut. Obwohl im Alten Testament nur die Propheten jetzt den Heiligen Geist bekommen haben und nur zeitweilig. Aber das gilt. Der Heilige Geist hat denen Mut gegeben. Und das Gleiche gilt für euch, für uns. Der Heilige Geist gibt uns Mut zu predigen, Mut zu verkündigen. Gut, noch ein Punkt, wo der Heilige Geist uns Kraft gibt, Kraft für Wunder. Ja, wer Wunder zu tun, dafür wird Kraft benötigt. Gott tut Wunder, wir tun keine Wunder, aber wir vermitteln, wir sind Instrumente. Gott lädt uns ein, seine Instrumente zu sein. Wenn jetzt jemand krank ist, er kann diese Person direkt zu Gott beten, aber manchmal haben die Leute nicht genügend Glauben oder die wissen nicht, dass man das tun kann und dann kommt eine andere Person und sagt, ich werde für dich beten oder sei geheilt im Namen Jesu und diese Person können wir sein. Wunder sind zum Beispiel hier in Zungen zu beten, Menschen bekehren, Kranken heilen, Zeugnisse ablegen, Weissagungen und viele andere Zeichen und Wunder, wie jetzt das Wetter beeinflussen und so weiter. Alles Sachen, die wir tun können, das heißt Gott durch uns tun kann, und dafür schenkt uns der Heilige Geist Kraft, dafür möchte er uns Kraft schenken, dafür möchte Gott uns durch seinen Geist Kraft schenken. Und ja, wir können das in Anspruch nehmen oder wir können es einfach ablehnen. Ne? Viele tun das. Die sagen, ja, aber warum passieren keine Zeichen und Wunder und so weiter, und dann bieten sie gar nicht. Darum öffnen sie sich nicht. Darum, diese ganze Wörter über Zeichen und Wunder und Macht und Kraft und alles, ne, die nehmen das jetzt in übertragenen Sinn. In übertragenen Sinn. Das heißt, die denken, ja, Kraft in Gedanken oder so. Nein, hier geht es um Kraft, mutig zu sein. Kraft, unsere Feinde ins Gesicht zu schauen. Kraft, um das, den Mund aufzumachen und sagen, sei geheilt im Namen Jesu. Oder ein Wort auszusprechen. Gott möchte dir dies und jenes sagen. Ne? Solche Sachen. Die brauchen Mut, weil wenn wir jetzt irgendwo hingehen und irgendwelchen Unsinn reden aus unseren Gedanken und dann kommen andere und sagen, du bist ein falscher Prophet und so weiter, ne? Dann werden wir ausgelacht. Das heißt, im Namen Gottes zu reden, brauchen wir viel Mut. Indem wir Stellvertretende von Jesus sind, sind wir in der Lage, Autorität im geistlichen Bereich auszuüben. Markus 16, 17, dann lese ich es. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Markus 16, 17. Auch so eine Verheißung Jesu. Und die ist ja auch in Erfüllung gegangen. Viele Aposteln haben Dämonen ausgetrieben und viele andere Menschen haben Dämonen ausgetrieben, und auch ich selbst habe schon beobachtet, wie Leute Dämonen ausgetrieben haben. Ich selber habe auch schon ein paar Dämonen ausgetrieben in der Vergangenheit, und sie werden in neuen Sprachen reden, Markus 16, 17, und das wurde mir schon erzählt von Leuten, die jetzt zum Beispiel, ich gebe jetzt ein Beispiel, ein Ehepaar aus Deutschland, wo sie Brasilianerin ist und er Deutsche und er kann kein Portugiesisch. Und sie waren in Urlaub in Brasilien und dann kam ein junges Mädchen, dieses junge Mädchen war nie im Ausland, ist in Brasilien aufgewachsen und in ärmlichen Verhältnissen und hat diesen Mann angesprochen auf Deutsch und hat ihn Worte Gottes gegeben auf Deutsch. Ne? Das heißt, diese Frau, diese Brasilianerin, hat uns das dann erzählt. Die hat das alles mitbekommen, die hat gehört, wie kann dieses Mädchen, mein Mann, auf Deutsch anpredigen, ne? Obwohl sie ja offensichtlich nie Deutsch studiert hat und so, ne? In Brasilien aufgewachsen ist. Ne? Ist ein Beispiel für die Erfüllung ja dieser Prophezeiung. Und die geschieht auch in heutigen Zeiten. Ist so ein Beispiel. Ist nicht so oft, sagen wir so, aber geschieht auch. Ne? Man hört von jetzt Missionare, die zu anderen Ländern gegangen sind und dann jetzt andere Sprachen ganz schnell gelernt haben, obwohl normalerweise jemand jetzt 5 Jahre braucht, dann haben die nur vielleicht 6 Monate gebraucht oder so. Sind auch ja, ein Wunder. In diesem Bezug. Neue Sprachen reden. Gut, auf der nächsten Seite Kraft suchen. Wir sollen die Kraft suchen durch Gebet, Gottes Wort und Heiligung und die Geduld haben, sie zu bekommen zur Zeit Gottes. Das sind verschiedene Aspekte, die ich hier besprechen muss. Durch Gebet die Kraft Gottes suchen. Ja, das geschieht nicht von alleine. Dass man sagt, so, jetzt habe ich die Kraft Gottes bekommen. Alle Leute im Neuen Testament, die Kraft Gottes bekommen haben, ja, oder entweder sie haben gebetet oder jemand anderes hat für sie gebetet und die Hände aufgelegt und so weiter. Diese Kraft muss man auch suchen im Gebet. Und das heißt, wie können wir sie suchen im Gebet? Indem wir zu Gott gehen und sagen, Gott, ich habe erkannt, dass deine Kraft mir zur Verfügung steht. ich nehme sie in Anspruch. Dieses Wort ist wahrhaftig, dieses Wort glaube ich, dieses Wort ist für mich, ich erkenne es, ich will es, ich möchte es, ich gehorche auch dieses Wort. Es geht um Gehorchen, weil Gott sagt, suchet die Kraft, suchet den Heiligen Geist, betet für ihn, bittet für ihn. Gut, durch Gottes Wort, wie können wir die Kraft Gottes bekommen durch Gottes Wort? Ja, weil Gottes Wort es verspricht. Die Bibel sagt, diese ganzen Verse, die wir gelesen haben, da steht es. Und wenn wir diese Verse lesen, dann merken wir, oh, die Kraft steht mir zur Verfügung. Das heißt, durch das Lesen vom Wort Gottes kommen wir auf die Idee, diese Kraft zu bekommen. Das steht auf der Hand, liegt auf der Hand. Das Wort verheißt, wir lesen das Wort und dann merken wir, oh, das ist für mich. Können wir merken, sollten wir merken. Und Heiligung, ja, Heiligung ist auch ein Weg, wie wir uns für den Heiligen Geist öffnen, weil, wie der Name schon sagt, Heiliger Geist, und der liebt Heiligkeit. Der Heilige Geist liebt die Heiligkeit, und wenn wir, kann man sagen, in Einklang mit ihm sein möchten, dann können wir das tun, indem wir uns heiligen. Dann sind wir immer mehr im Einklang mit ihm. Dann öffnen wir uns immer mehr zu ihm. Darum steht es auch Apostelgeschichte Kapitel 5, den Heiligen Geist, den er gegeben hat, denen, die ihm gehorchen. Das heißt, Menschen, die Jesu Lehren folgen, die die Sünde hassen oder die Sünde meinden und so weiter und Gott immer mehr gehorchen. Ja? Und sie zur Zeit Gottes bekommen, weil ja Gott ist Gott, er möchte uns Kraft schenken, aber nicht immer ist auch der Moment, um Kraft zu bekommen. Wir bekommen die Kraft, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir verfolgt werden, wenn wir angegriffen werden, dann brauchen wir die Kraft Gottes. Oder wenn kranke Menschen um uns herum sind, dann brauchen wir die Kraft zu heilen. Oder wenn wir durch Zeiten gehen, wo uns Sachen fehlen, wo wir leiden und so weiter, dann brauchen wir die Kraft Gottes. Und darum gibt es auch eine Zeit, um die Kraft Gottes zu bekommen. Darum brauchen wir auch Geduld für den Moment, wo wir auch das Moment, die Zeit erkennen können, so jetzt werde ich verfolgt oder jetzt leide ich, so jetzt nehme ich die Kraft Gottes in Anspruch, um mit Kraft zu leiden. Ja, oder jetzt bin ich bedrängt, jetzt brauche ich die Kraft, um zu loben, wie jetzt der Apostel Paulus, ne, und Silas im Gefängnis. Ne? Ich brauche jetzt die Kraft, um zu loben. So, jetzt nehme ich die in Anspruch, die ist mir verheißen und so weiter. Der nächste Vers, würdest du bitte den nächsten Vers lesen, 2. Korinther 12, 9. Du, Stefan. Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ich Stefan Renni, bist du da? Die ist gar nicht mehr da, ne? Schon länger. Naja. Gut. Dann gehe ich. Ja, ich lese ihn. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ja, 2. Korinther 12, 9.
Ja, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. 2. Korinther 12, 9. Entschuldigung, dass ich hier den Vers wieder gelesen habe, weil er ein total wichtiger Vers ist. Ein total wichtiger, warum? Weil ich habe den Eindruck, dass die meisten Leute, die diesen Vers lesen, seine Botschaft umkehren. Weil viele sagen, ich will am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Und dann sagen viele, ja, ich bin so schwach, ich kann nichts, ich bin ein Null. Ja, nein, das ist nicht das Ziel dieses Verses, damit, dass wir sagen, ich verziehe mich, ich stecke den Kopf in den Sand und ich bin für nichts fähig, für nichts in der Lage und so weiter und so weiter. Nein, das ist völlig falsch, weil hier steht, ich will meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ne? Das Ziel dieses Verses ist zu sagen, die Kraft des Christus soll in mir wohnen. Und damit sie in mir wohnt, ja, was muss ich dann tun? Ja, meine Stärken, meine Kräfte ablegen und die Kräfte Jesus Raum schaffen. Das ist die Methode. Wie kann ich stärker werden? Wie kann Jesus in mir stärker werden? Indem ich meine eigene Kraft, das heißt meine eigene Idee, meine Fleischlichkeit, meine menschlichen Reaktionen und so weiter, ablege und lasse die Reaktionen Jesu zum Vorschein kommen. Die Liebe, die Vergebung, die Gnade und so weiter zum Vorschein kommen, damit ich siege. Ne? Wie ich schon öfter heute erzählt habe, wie das mit dem Sieg funktioniert. Damit meine Feinde, wenn sie jetzt mich ins Gesicht schlagen, damit sie sagen kann, ich liebe dich, ich umarme dich, ich vergebe dir. Ne? Und das ist die Kraft Jesu. Und damit diese Kraft stärker sein, größer sein, dann muss ich meine Stärke, meine menschliche Stärke, meine, ja, auch die Stärken, die der Teufel in mir so, ne, in mir wecken möchte, ne, den Hass und die Muskelkraft und so weiter, ablegen und sagen, ich bin stark in der Kraft Christi. Ich bin stark in der Kraft Christi und nicht schwach. Christus gibt mir Kraft und nicht, er macht nicht aus mich ein Feigling, ein Loser. Nein, er macht aus mich ein Mutiger, ein Sieger. Das ist die Botschaft aller dieser Verse, was wir gelesen haben bis jetzt. Nächste Überschrift, beanspruchen. Schwester Nelly, würdest du bitte hier Epheser 6,10 lesen?
Macht seiner Stärke.
Epheser 6,10. Ne? Seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Hier steht nicht, seid schwach. Nee, da steht 2. Korinther 12,9. Ich will vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Okay. Ne? Das heißt, sich rühmen, dass man schwach ist im menschlichen Sinn. Das heißt, dass wir unsere Feinde nicht in die Fresse hauen. Ne, dass wir das nicht tun und sich rühmen und sagen, ich habe es geschafft, es nicht zu tun. Ich habe es geschafft, mich zusammenzuraffen und nicht zurückzuschlagen, sondern ihn zu umarmen und zu vergeben. Ich rühme mich, ne, dass ich ja menschlich gesehen so schwach war. Ne, und hier im Vers Epheser 6,10 steht, seid stark in dem Herrn. Ne, seid stark, wir sollen nicht schwach sein. Nein, wir sollen nicht schwach sein. Wir sollen stark sein im Herrn, in seiner Kraft, in seiner Stärke. Wir sollen, wenn wir Feiglinge sind, wenn wir keinen Mut haben, wenn wir Angst haben, wenn wir Angsthase sind, das ist eine Sünde, das dürfen wir nicht tun. Hier steht, seid stark, seid mutig in der Macht der Kraft Gottes. Halleluja, das müssen wir, ne? Wiederkauen die ganze Woche bis nächsten Donnerstag, das jeden Tag 10-mal am Tag nachdenken, diese ganzen Verse, die wir gelesen haben. Gott will nicht, dass wir Feiglinge, dass wir unsere Hände fallen lassen, dass wir sagen, ja, kein Problem, wir, ne, sind Christen, Christen müssen immer einstecken und so. Nein, wir sind mutig, ne? Wir lassen uns den Feind auf die Wange hauen, ne? Und das ist der Sieg. Der Sieg der Liebe, der Vergebung. Und wir gehen vorwärts. Wir arbeiten. Wir sind stark. Alles, was wir tun, tun wir mit Stärke, mit innerlicher Kraft. Halleluja. Die Schrift, die Bibel zeigt uns, wie zuerst in der betenden Gemeinde zu bleiben. Ne? Das heißt, in der Gemeinschaft mit anderen zu beten. Das haben die getan. Die waren zusammen, die haben gebetet und dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und durch Handauflegen von anderen. Das heißt, wenn wir zusammenkommen und beten, sollten wir das tun und sagen, lass uns mal füreinander beten, dass wir die Kraft des Geistes bekommen. Und die Hand ausstrecken und die Hand vielleicht auf die Schulter oder vielleicht auf den Kopf legen und beten. und bitten: Gott, gib diesen Bruder, dieser Schwester deine Kraft, gieße den Heiligen Geist aus. Ne? Dann würde der ein oder andere hier aufschreien und sagen: Nee, aber steht nicht geschrieben, leg nicht voreilig deine Hand auf. Ne? Dann sage ich, der Zusammenhang von diesem Vers, leg die Hände nicht voreilig auf, ist ein völlig anderes. Das ist der Zusammenhang von der Einstellung von Ältesten. Paulus sagt zu Timotheus, leg deine Hände nicht voreilig auf. Das heißt, rufe nicht zu Ältesten Leute, die du nicht sicher bist. Weil Hände auflegen war ein Teil dieser Zeremonie von Ältesten Einsetzung. Und damit sagt Paulus, setze nicht zu schnell Leute als Älteste ein, ansonsten hast du dann später ein Problem, die wieder abzusetzen, ne? Wenn du merkst, das war voreilig, die waren gar nicht vorbereitet. Aber die Hände auflegen auf andere Leute im Gebet und bitten, dass Gott ihnen den Heiligen Geist gibt, das sollen wir tun, das dürfen wir tun, das sollen wir öfter tun. Ja, das haben die Leute im Apostelgeschichte gemacht und das sollen wir tun. Das ist eine Methode, damit anderen den Heiligen Geist empfangen. Stefan, würdest du bitte hier Apostelgeschichte 1, 13 und 14 lesen?
Und als sie hineinkam, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Apostelgeschichte 1, 13 bis 14.
Ja, ganz klar, die blieben beständig, das heißt über Zeiten lang im Gebet und einmütig in Gebet und Flehen. Das heißt, die beten auch innigst. Flehen heißt, ne, die beten nicht nur oberflächlich, aber von ganzem Herzen. Sie gaben sich hin im Gebet und das war der, was vor Pfingsten geschah. Dann kam der Heilige Geist, dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes, dann kam die Geistestaufe, aber nachdem sie das hier gemacht haben. Wenn wir jetzt die Kraft Gottes wollen, wenn wir den Heiligen Geist wollen, dann müssen wir das auch machen, beten und flehen zusammen mit den Geschwistern, ne? Und beständig und nicht nur hier ein paar Minuten, aber ja über Stunden oder Tage, würde ich sagen. Ne? Ich kenne Leute, die das dann auch machen, die sich dann in einer Wohnung dann tagelang dann mit anderen Geschwistern bleiben und nur beten und fasten und so. Ne? Alles könnte man machen, sollte man machen, solche Sachen organisieren, Freizeiten, Wochenende-Freizeiten, so, Gebetsfreizeiten und so weiter, damit man wirklich diese Kraft sucht und findet. Ja. Halleluja. Ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wirklich sagt, toll, dass der Rolf so viele Bibelverse genannt hat, dass wir wirklich überzeugt sind, dass die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes uns zur Verfügung steht. Das ist ein Geschenk, was uns zur Verfügung steht und wir müssen es greifen, festhalten, wünschen, bitten und dann werden wir es auch empfangen. Amen. Halleluja.